Nochmal einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, liebe Gemeinde, liebe Gäste. Ja, ich möchte heute über ein paar Verse aus dem Lukas-Evangelium mit euch sprechen. Und zwar soll es uns heute um Lukas Kapitel 3, die Verse 7 bis 14 gehen. Man könnte diesen Abschnitt auch mit der Überschrift "Die Botschaft des Täufers" überschreiben. Ja, ich möchte zunächst mal aus dem Wort Gottes, aus Lukas Kapitel 3, die Verse 7 bis 14 lesen. Er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Früchte. Und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Unterkleider hat, teile dem mit, der keins hat. Und wer Speise hat, tue ebenso. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden. Und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und erpresst niemanden und begnügt euch mit eurem Sold. Soweit Gottes Wort. Ja, ich möchte zunächst mal eine kurze Einleitung geben zum Thema oder über die Person sprechen, um die es hier geht, nämlich um den Johannes, den Täufer. Zunächst mal die Frage, vielleicht zunächst mal, wer war denn dieser Johannes, der Johannes der Täufer? Und die Antwort, denke ich mal, können wir direkt geben, beziehungsweise gibt uns das Wort Gottes. Er war die in Jesaja verheißene Stimme eines Rufenden. Ich möchte kurz die Stellen aus Jesaja Kapitel 40 ab Vers 3 kurz lesen. Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnt den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden und das Höckrige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund Jahwes hat geredet. Also der Johannes, der Täufer, er sollte den Menschen auf den kommenden und auch erwarteten Messias, Jesus Christus, vorbereiten. Also kann man sagen, Johannes hatte einen klaren Auftrag von Gott. Das ist ganz wichtig. Er war bestellt von Gott, er hatte einen klaren Auftrag und das können wir auch lesen, Kapitel vorher, im Lukas Kapitel 3, nur kurz zwei Verse dazu noch. Es geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Also, Johannes war berufen von Gott. Und zu was war er berufen? Er war berufen, den Herrn Jesus, den kommenden Heiland, den kommenden verheißenen Retter, den Christus anzukündigen und nicht nur anzukündigen, sondern auch die Menschen auf ihn vorzubereiten, ja, ihn vorzubereiten, den Weg zu ebnen, wie wir gelesen haben. Ja, ich komme jetzt auch noch zum Hauptteil, beziehungsweise wir wollen uns aus diesem Kapitel im Folgenden um mit zwei Kernfragen auseinandersetzen, die hier vorkommen, nämlich einmal, das ist die Buße, von der wir ganz deutlich gehört haben und reden wollen, und dann noch das die Folge beziehungsweise das Wichtige, was zur Buße ganz klar dazugehört, sind die Früchte der Buße, das heißt die Auswirkungen der Buße. Das sollte uns so begleiten. Vielleicht zunächst mal eine kurze Wortbedeutung, weil der Begriff Buße muss man vielleicht mal erläutern, weil da gibt's manchmal, zumindest sage ich mal, wenn man so mit den Menschen darüber spricht beziehungsweise das Wort anbringt, gibt's manchmal verschiedene Meinungen oder Missverständnisse. Also von der Wortbedeutung heißt Buße hinwenden, zurückkehren oder den Sinn ändern. Das ist also der Begriff Buße. Im Gegensatz dazu steht der Begriff Büßen, des Büßens. Und Büßen heißt eigentlich für ein Vergehen bestraft werden. Das heißt, wir kennen das alle, denke ich mal, wir haben alle zumindest, die einen Führerschein haben, haben schon mal einen Bußgeldbescheid bekommen, und das ist ja direkt, steht da so drin, ne? Bußgeld, ne? Das ist der Begriff. Und da muss ich büßen für was ich falsch gemacht habe. Also ich muss eine Geldstrafe, ne? Ich muss ein Bußgeld bezahlen, ne? Also ich muss dafür büßen. Oder man hört es ja auch oft, wenn jemand ein Verbrechen begangen hat, dann zur Buße muss er büßen, die Strafe absitzen. Also ne, das ist das Büßen. Aber die Buße ist was anderes. Nämlich zunächst mal, oder überhaupt, Buße im christlichen Sinn bedeutet für uns, oder sollte für uns als Christen bedeuten, eigentlich eine tägliche beziehungsweise fortlaufende Umkehr beziehungsweise Abkehr von der Sünde. Daher Abkehr vom Leben ohne Gott. Und beziehungsweise Abkehr von Taten gegen den Willen Gottes. Und ein bewusstes Hinwenden zum Willen Gottes, zu einem neuen Leben mit Gott. Also das, eigentlich sind wir aufgefordert, denken wir, können wir auch an vielen Stellen vom Zusammenhang in der Schrift immer wieder sehen, werden wir immer wieder aufgerufen, Buße zu tun, tagtäglich auf unserem Weg, den wir gehen. Und die Bibel versteht unter Buße auch noch eine einmalige, grundlegende Bekehrung zu Jesus Christus, die aber dann in einem veränderten Leben resultiert. Diese bewusste Lebenswende ist die Antwort auf das Angebot der Gnade Gottes. Und die beendet das bisherige Leben als ungläubiger Mensch und beginnt dann mit der Hilfe Gottes oder mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein Leben in der Orientierung an Gott. Also das ist zunächst mal die Buße, einmal vielleicht im Gegensatz zum Büßen und im christlichen Sinn her. Und dann aber sehen wir auch in den Versen, die wir gelesen haben bei Johannes, wo es darum geht, sind natürlich auch die Auswirkungen der Buße wichtig. Und wir haben es auch schon gelesen, die Menschen fragen ja, was sollen wir tun? Und Johannes gibt konkret Antworten darauf. Darauf will ich noch eingehen. Ja, wir wollen jetzt fortlaufend die einzelnen Verse mal betrachten und mal schauen, zunächst mal vielleicht uns hineinversetzen in die Situation, wie Johannes aufgetreten ist. Und dann aber ganz wichtig auch für uns heute, was hat es uns heute zu sagen? Ja, was können wir heute noch aus diesem Bibeltext für uns gewinnen? Vers 7, er sprach nun zu den Volksmengen, die hinausgingen, um von ihm getauft zu werden. So, die Situation, also Johannes tritt auf, er redet zu den Menschen und ruft sie zur Buße. Zur Situation, vielleicht Johannes kann man sich vorstellen, vielleicht uns heute tun wir es schwer. Johannes war ein Wanderprediger, denke ich mal. Heute gibt sowas eigentlich nicht. Also mir ist jetzt, sagen wir mal, bewusst, gab es mal so Berichte, aber eigentlich so Wanderprediger ist eigentlich ein ungewohntes Bild für uns. Aber zu der Zeit Jesu, damals war das wohl des Öfteren der Fall. Solche gab es wohl immer wieder, die da von Ort zu Ort gezogen sind und Gottes Wort gepredigt haben. Und diese hatten dann mehr oder weniger Zustimmung. Ja, manchen sind die Leute nachgelaufen und wollten die hören, manchen haben sie sich abgewendet. Und darunter waren sicherlich auch sogenannte falsche Prediger. Vielleicht auch viele, weiß es nicht, die einfach ohne Auftrag Gottes gemeint haben, aus einer Idee heraus eine Weisheit, eine Philosophie zu verkündigen. Aber ganz klar im Gegensatz, ich hatte es ja schon erwähnt, Johannes hatte einen ganz klaren Auftrag von Gott. Ja, das war die Situation. Und dann, wie spricht Johannes die Menschen an, die zu ihm kommen? Er spricht zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Und ja, ich denke, er will damit sagen, dass keiner, oder ist eigentlich an alle gerichtet, dass keiner dem Zorn Gottes beziehungsweise dem Gericht Gottes entfliehen oder am Gericht Gottes vorbeikommen kann. Es trifft alle Menschen. Alle Menschen sind durch die Schuld, durch die Sünde, dem Zorn Gottes verfallen oder dem Gericht Gottes ausgesetzt. Lesen wir auch ganz deutlich an vielen Stellen, ich habe nur eine hier nochmal als Zitat aus Hebräer 9, Vers 27. Und ebenso, wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also, was predigt Johannes hier zunächst mal? Johannes predigt Gericht. Nämlich alle Menschen stehen zunächst wegen ihrer Sünde und einem Leben ohne Gott unter dem Zorn Gottes und sind dem Gericht Gottes ausgesetzt, verfallen, stehen unter dem Zorn Gottes. Aber wenn wir sehen, eigentlich das Schöne ist, beziehungsweise die Frage ist, er fragt sie ja, wollt ihr dem Zorn entfliehen? Was seid ihr zu mir gekommen? Wollt ihr dem entfliehen? Ja, und da kann man sich fragen, warum kommen denn die Menschen zu Johannes? Sie haben bestimmt, es hat sich rumgesprochen, da ist einer, der predigt da von Gott, beziehungsweise will uns was sagen. Und ja, auf jeden Fall haben sie irgendwo schon erkannt, dass sie ein Problem haben, sonst wären sie nicht gekommen, sonst hätten sie Johannes nicht hören wollen. Das heißt, sie wollten schon, vielleicht in Anführungszeichen, dem Zorn Gottes entfliehen. Es waren vielleicht auch welche dabei, komme ich noch drauf, an einen weiteren Vers, wo vielleicht gedacht haben, sie sind nicht unter dem Zorn Gottes. Gibt's ja heute auch, oder gab's bestimmt auch. Aber vielleicht eher das Positive, ich denke mal, die Menschen, das sehen wir ja dann auch an den Fragen, die sie an Johannes richten, ja, sie haben einen Ausweg gesucht aus ihrer Situation. Sie haben erkannt, ja, sie sind unter dem Zorn Gottes und sie haben einen Ausweg gesucht und sind zu Johannes gekommen. Wie gesagt, manche meinten vielleicht auch am Gericht Gottes vorbeizukommen. Ja, und da müssen wir uns vielleicht auch die Frage stellen, wie sieht es heute aus? Wird heute auch noch das Gericht Gottes gepredigt? Und wir müssen uns fragen, haben wir nicht als Christen die Aufgabe, wie der Johannes damals, die Menschen auf das kommende Gericht aufmerksam zu machen und sie auf ihre Verlorenheit durch Gottes fernen Sünden hinzuweisen? Eben, die Frage ist, haben wir nicht auch die Aufgabe, die Menschen zur Buße und zur Umkehr zu rufen? Ich denke ja. Und auch da wieder spricht das Wort Gottes eine klare, deutliche Sprache an uns Christen. Nämlich in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christum, als ob Gott durch uns ermahnte. Wir bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja, das sollen wir tun. Wir sollen die Menschen eigentlich warnen und sie auf das kommende Gericht aufmerksam machen. Damit haben wir auch als Christen heute, eigentlich kann man sagen, direkt von Gott, und wir glauben ja, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es zu uns spricht, haben wir einen klaren Auftrag von Gott, die Menschen zur Buße und Umkehr zu Gott zu rufen. Und wir könnten fast die Situation auch vergleichen mit der Situation damals bei Johannes. Weil, wie ist es bei uns? Wir erwarten doch auch den Herrn Jesus, dass er wiederkommt. Wir erwarten seine Ankunft. Ja. Aber diesmal wird er nicht als Heiland und Retter kommen, sondern er wird als Richter kommen. Das sagt das Wort ganz deutlich. Also wenn er jetzt wiederkommt, wird er als Herrscher, als König, erstmal als Richter und wird zunächst die Welt, also diese irdische Welt, zunächst mal richten. Also er wird als Richter kommen. Also das Gericht wird dann damit auch verbunden sein. Also erwarten wir auch, leben wir, wir haben ja, es ist noch nicht allzu lange her, ne, die Adventszeit, aber wir leben ja eigentlich ständig jetzt im Advent, wenn man so will. Ne? Es war jetzt vor Weihnachten die Zeit, wo man jetzt speziell nochmal, so, das heißt ja auch speziell Adventszeit, aber eigentlich sollten wir als Christen uns immer wieder eigentlich tagtäglich bewusst sein, dass wir in einer Art Adventszeit leben, in der Ankunftszeit, dass wir den Herrn erwarten. Im Vers 8 steht, sagt Johannes nun, bringt nun der Buße würdige Früchte. Johannes fordert hier die Menschen nicht nur auf, mit den Lippen und durch diese Handlung der Taufe Buße und Abkehr vom Leben ohne Gott, sondern er fordert sie auf zu einer echten, glaubhaften Buße. Was ist es? Und die Antwort sagt er ja selber, bringt der Buße würdige Früchte. Also es müssen der Buße, des Schuldbekenntnisses und hier ganz praktisch nach der Taufe zur Buße, sollten Taten folgen, sollten Früchte folgen, sollten Auswirkungen sichtbar werden. Und da gibt uns auch das Wort Auskunft drüber oder ein kurzer Vers, steht in Jakobus Kapitel 2, Vers 20 und auch im Vers 26, der Glaube ist ohne Werke tot. Ganz klar, wir werden durch Glauben gerettet und sind begnadigt. Wir müssen nicht mehr für unsere Schuld büßen. Oder hätten wir nie können eigentlich. Ne? Wir wissen, wir haben es ja in der ersten Stunde auch wunderbar betrachtet, wieder der Herr Jesus, er hat gebüßt für unsere Schuld. Er hat die Schuld getragen, er hat gebüßt. Das war wirklich Wiedergutmachung, beziehungsweise das war das Büßen, von dem ich vorhin gesprochen habe. Ja? Aber es müssen Taten folgen. Die Buße muss sichtbar sein, muss sichtbar werden. Und da ist immer die Frage, muss sich jeder selber fragen, wie sieht es bei mir, bei uns, bei unserer täglichen Buße aus? Lassen wir der Buße immer auch die Taten folgen? Und die Frage ist, leben wir in diesem lebendigen, in diesem täglichen Glauben? Ja, Johannes sagt dann weiter, nachdem er mit den Früchten sie auffordert, die Folgen zu zeigen, und beginnt nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Eine ähnliche Stelle gibt's auch weiter hinten oder beziehungsweise weiter vorne im Johannesevangelium, Kapitel 8, Vers 39, gibt's ja auch die Begebenheit, wo Jesus mit den Juden, mit den Schriftgelehrten auch spricht und dann antworten sie ja ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun und sie haben sie nicht getan. Also war das ein Widerspruch. Und vielleicht hier bei Johannes und bei Jesus, vielleicht waren auch Menschen dabei, die, also insbesondere die Juden, die sich auf die Abstammung von Abraham berufen haben. Abraham gilt auch heute noch, als Vater des Glaubens, so wird er ja auch bezeichnet. Und alle Juden haben sich auf die Abstammung, auf den Stammbaum, auf Abraham berufen und meinten so, durch diese Abstammung von Abraham automatisch zu Gott zu gehören, das heißt, in Gemeinschaft mit Gott zu sein. Also, ich möchte es mal im übertragenen Sinne sehen oder sprechen, quasi direkt durch die Abstammung Abrahams direkt in den Himmel zu kommen, zu Gott zu kommen. Ne? Also, dass man schon direkt dabei ist. Aber dem widerspricht Johannes und auch später Jesus ganz deutlich und energisch, dass es nicht so ist, dass diese Abstammung, dass man sich da nicht drauf berufen kann. Und wie sieht es heute bei uns aus? Berufen wir uns oder die Menschen sich vielleicht auch manchmal oder oft auf bestimmte, in Anführungszeichen, Abstammung? Ich denke da an Kinder, die in gläubigen Elternhäusern groß werden, die im Glauben erzogen werden, ist alles ein Segen, ist alles sehr gut, ist alles richtig und soll auch so sein. Aber sie sind nicht automatisch Kinder Gottes. Sie haben zwar den Segen und, denke ich mal, durch die Erziehung und durch das alles, was sie lernen und erkennen und sehen, auch die beste Voraussetzungen, aber es ist kein Automatismus. Nämlich, gut, wir kennen alle den Spruch, Gott hat keine Enkelkinder, Gott hat nur Kinder, ne? Also direkte Kinder. Also, das gibt keine Abstammung diesgemäß. Eine weitere Problematik oder Frage kann vielleicht auftauchen oder wird den Menschen manchmal suggeriert, dass gewissermaßen durch eine Kirchenzugehörigkeit oder Gemeindezugehörigkeit, ja, zum Beispiel ja, ist es ja, denke ich mal, schon noch so in der evangelischen Kirche durch die Kindertaufe oder durch die Säuglingstaufe, wird man ja per Satzung oder per, ich weiß nicht, wie man das nennt, Katechismus oder so, wird man ja Mitglied der Kirche, Mitglied der Gemeinde, Mitglied der Familie Gottes und damit automatisch, in Anführungszeichen, ein Kind Gottes. Aber das ist auch nicht richtig. Also dem ist auch ganz klar die Bibel oder das Wort Gottes im Widerspruch. Jeder kann sich nicht auf irgendeine Zugehörigkeit zu einer Gemeinde oder Kirche oder auf eine Kindertaufe, Babytaufe berufen und sagen, ich habe hier gehört zu Gott, ich komme in den Himmel. Das heißt, die Folge wäre, oder die Folge ist, Gott selbst wählt sich seine Kinder aus. Nämlich unabhängig von ihrer Abstammung oder Herkunft, also in Klammer christliches Elternhaus, Kirchen- oder Gemeindezugehörigkeit oder aus der Welt. Gott selbst beruft Menschen in den Dienst. Sehen wir Paulus an. Paulus hatte ja auch beste Voraussetzungen. Er war ein Schriftgelehrter. Er kannte die Bibel, das Alte Testament, in- und auswendig. Aber was hat ihm gefehlt? Ja, die persönliche Beziehung. Es war, könnte man denken, es war nur in seinem Kopf. Er hatte das im Kopf gehabt, das ganze Wissen. Und er hat sogar gemeint, indem er die Christen verfolgt hat, dass er Gott einen Gefallen tut, dass er das Werk Gottes tut. Ja, er war auf dem falschen Weg. Und so kann es viele treffen. Aber bei Paulus oder auch bei uns können wir mit einstimmen. Er hat mich zuerst gesucht und ist mir zuerst nachgegangen, der Herr Jesus oder Gott. Im Vers 9 sagt Johannes, schon ist aber auch die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es gibt noch eine ähnliche Vergleichsstelle in Johannes Kapitel 15, Verse 5 und 6. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Ich möchte jetzt hier nicht irgendwas auslegen, das könnte man vielleicht meinen mit dem Feuer, dass man das irgendwie mit Hölle verbindet oder so. Das möchte ich jetzt gar nicht ansprechen, sondern ich möchte ansprechen, hier wird ein ganz klares Prinzip Gottes erkennbar in diesen Ausführungen, nämlich Gott hat auch Erwartungen an uns, an alle, die an Gott glauben, Gott nachfolgen, dem Herrn nachfolgen, eben die Buße getan haben, hat Erwartungen eben, dass sich auch Folgen zeigen, dass sich auch Taten zeigen durch die Buße. Und wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, dann hat es Konsequenzen. Das muss man auch ganz klar, denke ich, ansprechen. Und dass hier auch ganz klare Warnungen auch drinstecken, auch für uns Christen, für uns Gläubige. Nämlich zum Beispiel im Hebräer 12, Kapitel 12, Vers 6 steht auch, wen Gott der Vater liebt, den züchtigt er auch. Das heißt für uns ganz praktisch, wir sollten uns nicht verhärten und in der Sünde verharren. Denn dann ist keine echte Buße mit eben den guten Folgen, den Früchten, mehr möglich oder überhaupt möglich. Und wir sind oder werden untauglich für das Reich Gottes. Daher eben, wir sind nicht mehr fähig, den Aufgaben als Christen nachzukommen. Eben auch andere, zum Beispiel andere zur Buße zu rufen. Ich komme jetzt auch noch zu den Auswirkungen. Wir haben ja schon auch über Früchte und die Auswirkungen gesprochen, dass die auch wichtig und nötig sind. Ich komme jetzt zu den Ausführungen oder den Auswirkungen noch. Die Menschen fragen ja den Johannes jetzt, die Volksmengen, das Vers 10, die Volksmengen fragten ihn und sprachen, was sollen wir denn tun? Und zunächst mal, diese Reaktion ist eigentlich beeindruckend. Also mich hat es beeindruckt. Ja, die Menschen fragen nach den Konsequenzen einer echten Buße. Und man kann dann sagen, Daraus folglich ist die Botschaft des Johannes ist bei den Menschen angekommen. Die Botschaft hat sie ins Herz getroffen. Und dann ist wieder die Frage, trifft uns diese Botschaft ins Herz oder eben die Menschen, denen wir sie vielleicht bringen? Und bei uns ist die Frage, fragen wir uns auch, wie die Leute damals, was sollen wir jetzt tun? Fragen wir so den Herrn oder vielleicht auch, wenn wir eine Situation haben, können wir auch Geschwister uns untereinander fragen, wenn wir was erkannt haben und vielleicht auch nicht wissen, wie es weitergeht. Ja, sind wir bereit, die notwendigen Folgen der Umkehr jeden Tag neu zu überdenken und neu zu gehen und neu zu fragen, wie geht's jetzt weiter, was soll ich tun? Und Johannes, Vers 11, gibt klare Antworten. Das ist interessant, ganz praktisch. Also nicht irgendwie lehrmäßig oder drüber weg, sondern ganz praktisch auf ihre Situation bezogen. Ne? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Leibröcke hat, teilt dem mit, der keines hat. Und wer Speise hat, tue gleicherweise. Ja, ich denke, das ist ein ganz klares Wort, auch für uns heute noch, dass wir, sicherlich sehen wir heute in einer anderen Situation, jetzt meint dieser Mangel, der dort herrschte, dort gab es sicherlich echte arme Menschen. Ja, wir lesen ja auch von etlichen, insbesondere die körperliches Gebrechen hatten, die nicht arbeiten konnten. Es gab ja kein Sozialsystem und gar nichts. Also da gab es schon echte arme Menschen und die waren oft auch ausgeschlossen. Aber auch bei uns gibt es arme Menschen. Beziehungsweise vielleicht zunächst mal ganz direkt übertragen, dass wir eben nicht immer nur an uns selber denken. Dass wir auch an andere denken, dass wir bereit sind abzugeben, zu teilen. Vielleicht nicht nur das Materielle. Vielleicht steht gar nicht so das Materielle bei uns im Vordergrund. Vielleicht geht es bei uns heute eher um die Zeit. Ja, dass vielleicht eine Armut, kann man vielleicht als Armut fast sehen, Armut bei den Menschen an Zeit besteht. Ne? Beziehungsweise als an Hinwendung, an Zuhören, an Gemeinschaft. Wir Menschen, es geht uns als Christen genauso, denke ich mal, wie den Menschen auch in der Welt. Jeder Mensch ist gleich geschaffen, denke ich mal auch, hat eigentlich das Bedürfnis, mit Menschen Gemeinschaft zu haben und mit Sorgen und Nöten mit jemandem drüber zu reden. Und da sind wir vielleicht mehr gefordert, wie jetzt nochmal beim Materiellen, auf solche Fragen und Nöte zu hören und uns Zeit zu nehmen und ja uns mit den Menschen abzugeben und vielleicht auch gemeinsam über Lösungen oder über Hilfe nachzudenken. Es kamen aber auch Zöllner, um getauft zu werden, und sie sprachen zu ihm, Lehrer, was sollen wir tun? Er aber sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch bestimmt ist. Denke ich mal auch eine ganz klare Aussage, auch für uns heute noch, ja, dass wir, sollte eigentlich selbstverständlich sein, nicht betrügen, aber es kann manchmal, es gibt ja so Grauzonen, ne, wenn man so schön sagt, ne, wo man es nicht ganz klar weiß, ist es jetzt oder ist es nicht. Ja, also ich habe es einfach überschrieben als sich nicht auf Kosten anderer bereichern. Ja, das kann auch wieder vielerlei bedeuten. Es muss auch nicht immer nur ums Geld hier gehen, sondern es gibt auch andere Dinge. Einfach nur dieser Hinweis, ne, da rutscht man auch, ich denke mal im Berufsleben ist es oft schwierig oder auch privat, ja. Ja, dass man sich nicht auf Kosten anderer bereichert, denke ich mal. Das ist hier vielleicht eine Sache, die man hier anbringen kann. Es fragten einen aber auch Kriegsleute und sprachen, und wir, was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemand Gewalt und klagt niemand fälschlich an und begnügt euch mit eurem Solde. Auch hier, sicherlich sind wir jetzt keine Menschen oder ich weiß jetzt nicht, mir ist jetzt nicht bekannt, ob von uns jemand bei der Bundeswehr beruflich tätig ist oder vielleicht auch die Polizei. Damals waren ja die Soldaten beziehungsweise die Kriegsleute. Das war ja nicht nur nach außen, sondern die haben ja auch für die innere Sicherheit gesorgt. Ne? Das war quasi, kann man sich vorstellen, so vergleichen vielleicht auch mit gleichzeitig die Polizei damals. Ja, das bedeutet vielleicht für uns jetzt nicht, dass wir jetzt bei der Polizei sein müssen, sondern ich kann auch meine Stellung oder mein Einfluss, den ich habe, zum eigenen Vorteil oder auch wieder auf Kosten anderer ausnutzen. Wenn ich eine Machtposition zum Beispiel habe, wenn ich Verantwortung habe irgendwo. Also das sollen wir nicht tun. Wir sollen es nicht ausnutzen zu unserem eigenen oder eigenen Vorteil und auf Kosten anderer. Aber ich denke, vielleicht kann man so als Ergänzung noch sehen, ich denke mal schon, dass wir auch sehr wohl für den anderen, wenn wir einen bestimmten Einfluss haben, natürlich der Wahrheit gemäß, sollen wir, denke ich, bestimmt auch durchaus für andere ein gutes Wort einlegen und für jemanden einstehen. Ich denke mal, das ist einmal vielleicht eine positive Anwendung von einer gewissen Stellung, wenn man jemandem helfen kann, sicherlich im gewissen Rahmen und natürlich, wie gesagt, der Wahrheit gemäß. Also, Johannes geht hier ganz konkret auf die Fragen der Menschen ein und wir haben Beispiele schon gesehen. Er gibt ganz praktische Antworten und Verhaltensanweisungen. Und wenn wir weiterlesen in der Schrift, sehen wir noch viel mehr davon. In den Briefen, Briefe sind voll davon. Der Herr Jesus, nur vielleicht eine Zusammenfassung zu dem, was uns alle auch immer wieder neu betrifft, steht in Galater 5, 22. Und das hat im Prinzip ja Johannes auch schon verkündet, ja, wenn wir das so lesen, nämlich die Früchte des Geistes. Das soll eigentlich die Folge des neuen Lebens sein. Das Leben mit Gott sollen die Früchte des Geistes zutage tragen, nämlich Liebe, Freude, Friede, dass ich mit jedem in Frieden bin, dass ich langmütig bin, geduldig bin, dass ich freundlich bin, Gütigkeit, also abgeben, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, denk mal, das kann man, und da würde den Rahmen mit sprengen, wenn man da alles jetzt füllen wollte mit Beispielen. Ich denke, ich habe das mal zusammenfassend, möchte ich sagen, einfach die Nächstenliebe steht einfach drüber, denke ich mal. Das kann man so zusammenfassend sagen. Und auch da wieder sind wir gefordert, müssen wir uns immer wieder neu fragen, wie steht's bei mir mit der Nächstenliebe? Wie sieht's da mit den Früchten bei mir aus? Lebe ich darin? Ganz konkret, bin ich bereit, dem anderen zu helfen, dass wir uns gegenseitig helfen? Es fängt an zu Hause, in der Familie, in der Gemeinde, in der Schule, unter Geschwistern, dem Nachbarn, Arbeitskollegen, am Arbeitsplatz. Ja, auch, ich hatte schon das erwähnt, die Zeit ist oft ein Problem. Bin ich bereit, auch Zeit mit meinem Nächsten zu verbringen? Bin ich bereit, ihm zuzuhören und mir Zeit zu nehmen für den anderen? Offen sein, auch für die Sorgen und Nöte unserer Nächsten. Angefangen natürlich von meinem Nächsten, von meinem Ehepartner, meinen Kindern, die bei mir sind, meinen Geschwistern untereinander, meinen Freunden und Bekannten und am Arbeitsplatz. Und eine Auswirkung sollte auf jeden Fall auch, denke ich, sein, dass man sich selber zurücknimmt, sich selber zurückstellt und nicht immer der Erste sein möchte. Es fällt uns manchmal schwer, also mir auch, fällt es auch schwer. Und eher dem anderen den Vortritt lassen. Dann, denke ich mal, leben wir in den Früchten und erfüllen wir dieses Gebot der Nächstenliebe auch. Ich möchte jetzt noch die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfassen, was ihr mitnehmen sollt. Wir haben uns beschäftigt mit der Buße, mit dem bewussten Abkehren vom eigenen Leben ohne Gott und Hinwenden zu Gott und seinem Willen. Das sollte einmal geschehen sein in unserem Leben, nämlich durch die Bekehrung. Aber auch wichtig ist, dass wir dranbleiben, dass wir immer wieder, diese Buße ist immer wieder als Erneuerung notwendig, da wir auch als bekehrte Christen sündigen und auf eigene falsche Wege geraten, von denen wir immer wieder umkehren müssen. Ja, also wir hatten es ja, sollten auf keinen Fall darin verharren, also immer wieder umkehren. Und zu den Früchten, aber für die Früchte ist eine eigene Buße ist die Voraussetzung dafür, dass wir andere auch zur Buße rufen können. Also nur jemand, der selber in der Buße lebt, kann andere zur Buße rufen. Und der mit gutem Beispiel vorangeht, also selber das praktiziert. Und ganz wichtig, diese Früchte müssen ganz klar nach außen sichtbar sein. Noch ein kurzer Ausblick. Wir können da, wenn wir uns wieder hineinversetzen, wie Johannes, mit Gottes Hilfe können wir, wie Johannes dazu bereit war, können wir uns Gott auch zur Verfügung stellen. Und auch heute noch Wunder erleben und das Wirken Gottes erleben. Daher, wir können, ich höre das oft von anderen Geschwistern, von Berichten, ja, wie der Herr gewirkt hat. Das heißt, wir können positive Veränderungen erleben, wenn wir das auch nach außen tragen, wenn wir das praktizieren. Vielleicht nicht immer, dass jemand sich gleich bekehrt, eine totale Umkehr praktiziert, aber dass vielleicht aus aussichtslosen Situationen durch durch Ehekrise oder durch, ja, sind verschieden, durch Süchte, Beziehungsprobleme, Depressionen, Alleinsein. Es sind so viele Fragen und Probleme, die wir heute in der Welt, ja, manche sehen wir vielleicht gar nicht, kriegen wir gar nicht so mit, aber wenn wir so weiter nachfragen, nachhorchen, was alles um uns herum geschieht, dann ist da sehr viel Not. Und ja, vielleicht sind wir da auch, haben wir da die Aufgabe, da hineinzuwirken. Und da kann der Herr auch Wunder tun und Probleme lösen und wirken. Sicherlich auch, dann können auch Menschen, wie bei Johannes, zur Umkehr, zur Buße finden. Und wir können, so wie Johannes, Wegbereiter für den Heiland und Retter, den Herrn Jesus sein.